Dafür wollen wir dir herzlich danken, unser Gott und Vater, dass du nicht nur das Licht geschaffen hast, sondern dass du selber das Licht der Welt bist. Dass du, Herr Jesu, als das Licht in diese Welt gekommen bist, die erhellt, wo sich Menschen dir öffnen. Wir wollen dir herzlich danken, dass du uns in Beziehung mit dir gebracht hast, dass wir von diesem Licht erfahren, wissen und dass du uns fähig gemacht hast, sogar Lichtträger zu sein. Danke auch dafür, dass du der Ursprung alles Lebens bist, so wie wir das heute Nachmittag gehört haben, dass du Leben gibst, volle Genüge und auch dieses Leben beendest nach deinem Ratschluss, dass wir das alles in deinen Händen wissen. Und nun bitten wir dich für diesen Abend, lass deutlich werden, dass wir dich brauchen, dass alle dich brauchen, dass es nur in die Dunkelheit, in die Not geht, wenn Menschen dich abschaffen oder auch wenn Menschen dich links liegen lassen, obwohl sie von dir wissen. Und so bitten wir dich für den Vortragenden und für uns beim Hören, dass du uns deutlich machst, worum es gehen muss, damit wir klare Fronten schaffen bei uns selber, damit wir klare Sichtweise bekommen, auch hilfreich anderen zu begegnen. Danke, dass wir jetzt mit deiner Gegenwart rechnen dürfen. Amen.
Ja, guten Abend. Schön, dass wir heute Abend noch einmal Zeit haben, miteinander nachzudenken. Über diese Frage: Hat die Wissenschaft Gott abgeschafft? Und ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, die Antwort ist klar. Ja, vieles, wofür wir früher Gott brauchten, haben wir heute verstanden, können wir erklären. Die Wissenschaft hat Gott abgeschafft. Ich weiß nicht, vielleicht kennen manche von Ihnen dieses Buch, das vor 2 Jahren erschienen ist, Der Gotteswahn. Richard Dawkins, ein englischer Biologieprofessor, hat dieses Buch geschrieben. Wir werden ihm heute Abend noch ein paar Mal begegnen. Und er vertritt diese Position sehr klar. Eigentlich brauchen wir Gott nicht mehr. Ist das so? Wir wissen, da gab es früher aus unserer heutigen Sicht einfache Vorstellungen. Da hatte Gott seinen Platz. Hat die Wissenschaft Gott abgestellt? Ich möchte noch einmal dieses Logo einfach auch als Erinnerung für mich uns vor Augen stellen. Wir wollen auch heute Abend unter diesem Leitgedanken miteinander nachdenken, dass das Wort Gottes die Priorität, die erste Stelle hat und dass unser Wissen nachgeordnet ist. So will ich als Mitarbeiter der Studiengemeinschaft Wort und Wissen denken, forschen, arbeiten. Was habe ich mir vorgenommen? Was kommt auf uns zu? Ich möchte Ihnen am Anfang 4 Thesen, also einfach 4 Behauptungen vorstellen über das Verhältnis, aus meiner persönlichen Sicht, über das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft. Denn man könnte ja auch sagen, was geht mich die Wissenschaft an? Da gibt es so ein paar, die brauchen das. Da gibt es ein paar, die verdienen ihr Geld damit. Aber was hat Wissenschaft mit Gesellschaft zu tun? Dann für diejenigen, die heute Nachmittag schon da waren, eine kleine Wiederholung, weil mir das einfach wichtig ist mit den Naturwissenschaften, damit wir auch ein Gespür bekommen, wo liegt denn die Kompetenz der Wissenschaft und wo sind die Grenzen. Dann schauen wir uns ein paar Beispiele an und fragen uns dann zum Schluss nochmal, wie sieht das aus mit dem Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und christlichem Glauben. 4 Behauptungen von mir, die müssen Sie nicht allzu ernst nehmen, die stammen wirklich einfach von mir. Nehmen Sie das einfach als Herausforderung. Wenn Sie sich drüber ärgern, dann denken Sie mal drüber nach, wie man das auch vielleicht anders sehen könnte. Meine erste Behauptung ist, kulturelle Überlieferungen weisen von Beginn an auf eine intensive Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft hin. Man könnte auch sagen, das ist eine Anti-Elfenbeinturm-Hypothese. Also ich behaupte, es ist nicht wahr, dass die Wissenschaft irgendwo hinter verschlossenen Türen in irgendwelchen Elfenbeintürmen stattfinden würde, sondern es gibt eine intensive Wechselwirkung, und zwar sehen wir diese Wechselwirkung schon in den ersten Überlieferungen, die wir haben. Ich möchte Ihnen das kurz skizzieren. Stellen Sie sich das als eine Zeitachse vor, hier so als Markierung, 18. Jahrhundert, 20. Jahrhundert. Die ersten Dinge, die wir sehen, da sehen wir, dass Mathematik, Geometrie, Astronomie eine ganz wichtige Rolle spielen. Bei den Babyloniern finden wir ganz klare Hinweise, Dokumente, dass sie den Himmel sehr wohl exakt beobachtet und viele Dinge verstanden und gekannt haben. Oder die Geometrie, denken Sie an die ägyptische Kultur, die Pyramiden und. In der sogenannten Neuzeit ist die Physik als die Naturwissenschaft einflussreich geworden, die Mechanik. Ein Beispiel, diesen Herrn, vermutlich kennen Sie ihn nicht persönlich, aber den Namen sollten Sie vielleicht schon mal gehört haben, James Watt, ein englischer Ingenieur. Er hat die Dampfmaschine nicht erfunden, aber er hat als junger Ingenieur die Aufgabe bekommen, eine Dampfmaschine, die nicht mehr in Ordnung war, zu reparieren. Und bei dieser Tätigkeit ist ihm aufgefallen, diese Dampfmaschinen könnte man noch viel, viel wirksamer machen. Und James Watt war derjenige, der die Dampfmaschinen so verbessert hat, dass man sie wirklich industriell einsetzen und nutzen konnte. Und er ist ganz maßgeblich daran beteiligt, an etwas, was wir heute im Rückblick als industrielle Revolution bezeichnen. Ja, Wissenschaft beeinflusst die Gesellschaft ganz nachhaltig. Nicht kein Beweis, aber einfach eine Illustration. Meine zweite Behauptung. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts, das heißt, die meisten von uns haben das vielleicht so noch so ein bisschen mitgekriegt, zumindest waren sie nah dran. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts überflügelten die Biowissenschaften die Physik in ihrem Einfluss auf die Gesellschaft. Das heißt, ich behaupte, hier hat ein Wechsel stattgefunden in der Mitte des 20. Jahrhunderts, sodass die Biowissenschaften und, ich habe hier noch einmal die Informatik dazu genommen, die Informationswissenschaften, wenn ich das richtig sehe, dann sind das heute die einflussreichsten, die Leitwissenschaften. Auch ein kleiner Beleg dafür, ein Bild dazu. Diese beiden Herren kennen Sie vielleicht, Francis Crick und James Watson, die Anfang der 1950er Jahre gebastelt haben. Sie hatten Daten, Messdaten von Kollegen, und dann haben sie in einem Kellerraum in Cambridge an der Universität gebastelt und haben dann dieses Modell gebastelt. Ein paar Jahre später haben sie dafür den Nobelpreis bekommen. Und dieses Modell dieses Doppelhelix-Modell von der DNS, das ist das Modell, mit dem wir bis heute im Grunde genommen arbeiten, mit diesen Vorstellungen. Übrigens habe ich bei der Recherche nach diesem Bild auch gemerkt, die Informatik ist auf diesem Bild auch vertreten, die Informationswissenschaften. Das, was Francis Crick als Physiker hier in der Hand hat, ist kein Zeigestock, sondern wenn man genau hinschaut, das ist etwas, was Schüler heute schon gar nicht mehr kennen. Das hatten früher die Ingenieure alle hier oben in der Tasche stecken. Und wir haben das als Schüler etwas despektierlich Schätzholz genannt. Ein Rechenstab, ein Rechenschieber. Ich glaube, das wissen Schüler heute gar nicht mehr, dass man mit logarithmischen Skalen multiplizieren und dividieren kann. Das machen die schon im Kindergarten einfach nur noch mit den Fingern auf der Tastatur des Taschenrechners. Aber er hat hier seinen Rechenschieber dabei. Also meine Behauptung ist, die Biowissenschaften und die Informationswissenschaften, das sind heute die einflussreichsten Wissenschaften. Meine dritte Behauptung. Und da wird es vielleicht für manche schon kritisch. Der gesellschaftliche Einfluss der Wissenschaft beruht weniger auf dem Umfang ihrer Kenntnisse als vielmehr auf der Anwendbarkeit verfügbarer Techniken. Also meine Behauptung in anderen Worten ist, die Wissenschaften sind nicht deshalb einflussreich, weil sie alles wissen, sondern sie sind deshalb einflussreich, weil man mit dem, was die Wissenschaft an Wissen produziert, ungeheuer viel machen kann. Ein ganz einfaches Beispiel, schauen Sie Otto Lilienthal, einer der Flugpioniere. Der hat sich nicht hingesetzt und die Vögel beobachtet und so lange getüftelt, bis er alles bis ins Kleinste von der Aerodynamik und alle, die ganze Physik des Fliegens verstanden hätte, dann würden wir heute noch nicht fliegen. Nein, was hat er gemacht? Der hat zugeguckt und hat irgendwann gedacht, das will ich auch können. Und dann hat er es ausprobiert. Und dann hat er Geräte gebastelt, hat sich ein paar Mal blutige Nasen geholt. Aber am Ende ist er ein paar Meter den Hang hinuntergeglitten. Wir haben bis heute noch nicht alles von der Physik des Fliegens verstanden. Aber unser Wissen reicht aus, dass wir heute in der Regel nur mit so einem kleinen, unangenehmen Gefühl, mit einer leichten Anspannung ins Flugzeug steigen und durch die Lüfte fliegen. Und in der Regel landen wir wieder wohlbehalten. Es funktioniert. Also meine Behauptung ist, der Einfluss der Wissenschaften beruht vor allem auf dem Konzept, Hauptsache es funktioniert. Beispiel, die moderne Pharmaindustrie. Das ist eine große Pharmafirma, die produziert tonnenweise Insulin mit Hilfe der Gentechnik. Da haben wir vieles noch nicht verstanden. Wissen wir viele Dinge nicht, aber es funktioniert. Es funktioniert so gut, dass diejenigen von uns, statistisch müssten hier einige Leute im Raum sitzen, deren Zuckerstoffwechsel nicht ordentlich funktioniert und die sich selber helfen können, ihr Leiden lindern können, indem sie sich mit so einem kleinen Pen Insulin spritzen. Dieses Insulin wird in Deutschland praktisch zu 100% so hergestellt, obwohl wir viele Dinge, was da passiert, noch nicht verstanden haben. Aber es funktioniert. Oder dieses Schaf, das Sie vielleicht noch in Erinnerung haben, es hat den Namen Dolly gehabt und ist 1993 in die Schlagzeilen gekommen. Es ist geklont. Auch das eine Technik, die gar nicht so gut, aber manchmal funktioniert. Riesigen Einfluss der Wissenschaft auf die Gesellschaft. Meine vierte und letzte These. Die Physiker erlebten zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine grundlegende Krise. Die grundsätzliche Grenzen der Wissenschaft aufgezeigt hat. Und jetzt meine Behauptung, in den Biowissenschaften fehlen vergleichbare Erfahrungen. Illustrieren möchte ich das mit einem Bild vom jungen Werner Heisenberg, so hat er als Student in München ausgesehen. Einer der Physiker, die ganz nachhaltig dazu beigetragen haben, dass unser Bild von der Welt sich radikal geändert hat. Mit seiner Unschärferelation hat er gezeigt, dass es nicht beliebig genau gelingt, und zwar grundsätzlich nicht beliebig genau gelingt, die kleinsten Materieteile zu beobachten. Mit der Unschärferelation hat er gezeigt, theoretisch gezeigt, dass man nicht von Elementarteilchen nicht gleichzeitig exakt den Ort und seine Geschwindigkeit bestimmen kann. Ganz grundsätzlich nicht. Und hat damit eine Grenze markiert, die die Physik mit ihren eigenen Methoden zeigen kann: Wir können nicht alles. Oder dieser Herr, Kurt Gödel, hier zusammen mit Albert Einstein in Princeton, er hat als genialer Mathematiker Unvollständigkeitssätze aufgestellt und rein mathematisch gezeigt: Wir wissen, dass mehr Aussagen wahr sind, als wir beweisen können. Nur in der Mathematik. Und jetzt behaupte ich, solche vergleichbaren Krisen, das heißt die Erfahrung, dass die Methode, die man anwendet, dass die begrenzt ist. Diese Erfahrung fehlt in der Biologie. Das ist der Grund, warum wir immer wieder von den Biowissenschaften hören: Sagt uns eure Probleme, wir lösen sie. Gibt es noch irgendwelche Krankheiten? Gebt uns noch ein paar Millionen und gebt uns noch ein paar Wochen Zeit und wir besorgen euch die Medikamente. In ein paar Jahren werden wir auch diese und noch die letzte Krankheit beseitigt haben. Das ist eine Haltung noch vor der Krise. Eine Haltung, die sozusagen noch naiv ist, kindlich ist, wo das Kind glaubt: Mir steht die ganze Welt offen, ich kann alles. Und dann macht man im Leben seine Erfahrungen, dass es da Grenzen gibt. Und die Biologie, so ist meine Behauptung, kritisieren oder nehmen Sie das ruhig sehr kritisch auf, das ist einfach eine Behauptung von mir. Das hat jetzt natürlich fatale Folgen, wenn das stimmen sollte, dass die Biologie heute tatsächlich die einflussreichste Wissenschaft ist. Wenn sie sozusagen noch ohne diese Grenzerfahrung operiert. So viel als Vorbemerkung. Jetzt kommt für viele eine Wiederholung. Ganz kurz, ich mache das jetzt auch schneller wie heute Nachmittag. Einfach so einen kurzen Versuch zu merken, wie funktioniert Wissenschaft. Wissenschaft will vernünftige Erklärungen für unsere Welt. Und das erreichen wir mit unserem Verstand, mit unserer Vernunft. Übrigens eine kleine Zwischenbemerkung. Es gibt Menschen, es gibt Christen, die haben Probleme mit ihrem Verstand, mit der Vernunft. Nun, ich muss zugeben, ich habe mit meiner Vernunft auch manchmal Probleme. Vor allem in der Richtung, dass ich gern manchmal ein bisschen mehr brauchen könnte. Aber manche Christen glauben, mit der Vernunft hat's so seine schlimmen Dinge. Ich glaube, das ist nicht so ganz richtig. Die Vernunft ist zuerst ein ganz außerordentliches Geschenk, das uns Gott gemacht hat. Und auch Christen dürfen das, was Gott ihnen gegeben hat, ganz fröhlich und ganz gelassen einsetzen und gebrauchen. Pfosten, so hatten wir gesagt, macht man ganz einfach so, indem man sich aus der Welt irgendetwas aussucht und sagt: Das will ich etwas genauer untersuchen, das will ich besser verstehen. Und das macht man, indem man einfach verschiedene Methoden, die man gelernt hat, einsetzt. Und dann haben wir gelernt von diesem Kreislauf, dass man zuerst Beobachtungen macht, Experimente macht, Daten sammelt, die dokumentiert in einem Protokoll, Aber wenn man dann wirklich etwas verstehen will, muss man einfach mal Ideen produzieren. Vornehm formuliert Hypothesen, wissenschaftliche Ideen. Und diese Ideen, diese Modelle, die werden dann wieder an der Wirklichkeit getestet, geprüft, ob sie brauchbar sind, ob man damit wirklich Dinge gut erklären kann. Wir haben gesagt, dass die wissenschaftliche Forschung im Grunde genommen immer in diesem Kreis läuft und dass vor allem dieser Test hier sehr, sehr wichtig ist und eine große Stärke darstellt. Übrigens gibt es auch Wissenschaftler, ganz tragisch, die an dieser Stelle diese Spannung nicht ausgehalten haben. Ich erinnere mich daran, an der Universität in Konstanz war ein junger Physikstudent und alle Professoren waren hell begeistert von ihm. Hat eine spitzenmäßige Doktorarbeit abgeliefert, ist in die USA an die ersten Adressen weitergereicht worden und man hat schon darüber gesprochen, das könnte einer der nächsten Nobelpreisträger werden. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Dann haben Kollegen bemerkt, der hat in seinen Publikationen, hat der manche Abbildungen, die hat er in verschiedenen Publikationen und die bedeuten immer was anderes. Dann haben sie nachgeforscht und haben geguckt und am Ende hat man gemerkt, der hat Daten erfunden, die einfach zu seinen Ideen passen, nicht mehr ordentlich getestet, um die Karriere ein bisschen zu beschleunigen. Diese Spannung nicht ausgehalten, dass beim Test auch herauskommen könnte, dass meine Idee eben nicht so toll ist, wie ich gehofft hatte. Und das war ein Absturz erster Klasse. Das gibt es auch als Ausnahmen, aber auch das gibt es. Und was mir wichtig ist, und das wäre mir ein Anliegen, einfach, dass wir das auch, wenn wir nicht selber im wissenschaftlichen Bereich tätig sind, aber dass wir einfach diesen Gedanken mal mitnehmen. Auch in den Naturwissenschaften geht es nicht ohne Philosophie. Und wir haben gesehen, die Philosophie, die verbindlich ist für die Naturwissenschaften, der Naturalismus, der besagt, dass in der Naturwissenschaft geforscht wird, als ob es Gott nicht gäbe. Und das spielt auch bei unserem jetzigen Thema eine Rolle. Hat die Wissenschaft Gott abgeschafft? Und zunächst einmal würden gerade unter den Biologen die allermeisten sagen, aber klar doch, das, was früher die Leute in der Kirche erzählt haben, nämlich, dass man Gott braucht, damit die Welt erklärt wird, die Lebewesen darauf, das wissen wir heute alles, haben wir verstanden. Wir wissen, wie sich die Lebewesen entwickelt haben. Da haben wir eine tolle Erklärung dazu. Übrigens, so ein kleines Beispiel am Rande. Bernstein, das ist so eines meiner Forschungsthemen. Im vergangenen Jahr haben Wissenschaftler einen Bernstein, der aus der Karibik, in der Dominikanischen Republik, gefunden worden ist, beschrieben. Und da drin ist eine kleine, stachellose Biene. Übrigens, so etwas gibt es natürlich auch heute noch. Und als sie die untersucht haben, haben sie sich die ein bisschen genauer angeguckt und gesehen, diese Biene, die hat hier was auf dem Rücken. Und das sieht aus wie Pollen. Dann haben sie dieses Stück ihren Kollegen von der Botanik gegeben und haben gesagt, guckt euch das mal an, vielleicht findet ihr da was. Und die Botaniker, die haben gestaunt. Denn die haben gesagt, das, was wir hier sehen, das kennen wir. Dazu muss man vielleicht als Hintergrundinformation wissen, die Leute, die sich mit Bernstein auskennen, die wissen, dass die Fachleute überzeugt sind, dass dieser Bernstein so ungefähr 20 Millionen Jahre alt ist, sein soll. Und die Botaniker, die diese Pollenpakete angeschaut haben, die haben gesagt, die kennen wir. Das sind Orchideenpollen. Und das Erstaunen der Botaniker kann man vielleicht dann noch besser verstehen, wenn ich Ihnen sage, dass wir von den Orchideen, von der Geschichte der Orchideen praktisch nichts wissen. Von Orchideen haben wir keine Fossilien. Und jetzt haben wir mit einem Schlag einen fossilen Hinweis von einer ganz bestimmten Orchideengruppe. Also die Botaniker können sogar sagen, zu welcher Gruppe von Orchideen diese Pollen gehören. So spannend kann Wissenschaft sein. Ja, da hebt einer so einen Bernstein auf und guckt ihn sich genauer an und da gehen ganz neue Türen auf. Und wir haben hier nicht nur Pollen von Orchideen, sondern wir haben sehr wahrscheinlich hier sogar den Bestäuberorganismus gleich mitgeliefert bekommen. Ja? Da guckt einer so einen Bernstein etwas genauer an und wir wissen eine ganze Ecke mehr auf einen Schlag. Aber was sagen denn die Biologen? Warum brauchen wir Gott nicht mehr? Na ja, weil wir mit der Evolution wissen, wie das alles gekommen ist. So hat Ernst Haeckel das einmal, das ist umgezeichnet von einem modernen Grafiker, aber basierend auf einer Zeichnung von Ernst Haeckel, dass irgendwann vor langer, langer Zeit so ein erstes, ganz einfaches, einzelliges Lebewesen zufällig aufgetreten ist. Und das hat sich im Laufe der Zeit in viele verschiedene Formen entwickelt und ganz am Ende auch zu so etwas Ähnlichem wie dem Menschen. Nun, gibt es dafür Argumente? Oder ist das einfach eine plumpe Behauptung? Nun, dafür gibt es sogar sehr gute Argumente. Ich möchte Ihnen eines nennen. Sehen Sie, wenn wir jetzt in die Erde graben, ein Loch graben, dann finden wir, das können Sie manchmal in Steinbrüchen sehen, verschiedene Schichten. Und da gibt es eine ganz einfache Gesetzmäßigkeit, dass man sagt, je tiefer eine Schicht liegt, umso älter ist sie. Und alles, was darüber liegt, ist jünger. Das heißt, die jüngsten Schichten liegen oben und die ältesten liegen unten. Und in manchen Schichten finden wir Fossilien, Spuren von früherem Leben. Und jetzt finden wir, dass die Fossilien nicht durcheinander auftreten, sondern regelhaft. Und zwar finden wir in den tiefsten, in den untersten Schichten, in denen Fossilien gefunden werden, finden wir einfache, einfach gebaute Lebewesen aus dem Meer. Und in höheren Schichten finden wir komplexer gebaute, kompliziertere Lebewesen aus dem Meer. Weiter oben finden wir Amphibien, Lebewesen, die sowohl im Wasser als auch an Land leben können. Und Reptilien und Säugetiere finden wir erst sehr viel weiter oben. Und menschliche Fossilien und menschenähnliche Fossilien finden wir nur in den aller obersten Schichten. Und das ist die Regel. Das sind die Daten. Und was sagen jetzt die Evolutionsvertreter? Das, was wir hier sehen, das ist eine dokumentierte Geschichte der Lebewesen. Und das passt. Das ist eine gute Erklärung. Das passt wunderbar. Ob das die Wahrheit ist, ist eine andere Frage. Aber Menschen, die die Bibel zugrunde legen, müssen zunächst einmal zugeben, wenn es wahr ist, dass Gott am Anfang in einem kurzen Zeitraum alles Mögliche, alle Lebewesen geschaffen hat, dann würden wir einen anderen Fossilbefund erwarten. Wenn der Mensch tatsächlich von Anfang an da war, dann würden wir den auch hier unten erwarten. Ein kleines Beispiel, so Anregung zum Nachdenken. Wenn zu Hause in Ihrem Vorgarten ein Sperling vom Baum fällt, tot. Und wir unterstellen mal, dieser tote Sperling wird nicht von Nachbars Katze geholt und er wird auch nicht von Nachbars Kindern beerdigt, sondern er bleibt dort liegen. Dann ist dieser Sperling nach einer verhältnismäßig kurzen Zeit trotzdem spurlos verschwunden. Warum? Weil es Aasfresser gibt. Wenn Sie diesen Leichnam nur wenige Stunden nach dem Tod des Sperlings untersuchen, dann finden Sie dort schon eine ganze Menge an Eiern und Larven von Schmeißfliegen. Und wenn Sie dort eine Videokamera aufstellen, dann können Sie sehen und beobachten, wie dort Aasfresser kommen, die sich an dieser Leiche gütlich tun. Und das Übrige tun Pilze, Bakterien und am Ende ist nichts mehr da. Und das ist eigentlich das Normale. In einem stabilen Ökosystem hinterlassen Lebewesen keine Spuren. Selbst wenn ich 1,80 Meter tiefer gelegt werde, dann könnte es sein, je nachdem, wie die Chemie auf diesem Friedhof, auf dem ich beerdigt werde, aussieht, könnte sein, dass man nach 20 Jahren nichts, aber auch gar nichts mehr von mir findet. Das kann manchmal auch länger gehen, aber es gibt Friedhöfe, da kann man nach 20 Jahren Gräber ausheben und findet nichts mehr. Keine Knochen mehr, überhaupt nichts. Wieso finden wir Fossilien? Fossilien bilden sich dann, wenn diese normalen Prozesse der Verwesung und das Aas einfach gefressen wird, am Ende von Bakterien, von Pilzen komplett abgebaut wird, wenn diese Prozesse radikal gestört werden. Das kann zum Beispiel passieren, wenn ein solcher Leichnam zugedeckt wird mit Schlamm, mit anderem Material und so diesen Verwesungsprozessen entzogen wird, dann bilden sich Fossilien. Das heißt, Fossilien bilden sich eigentlich dort, wo Ökosysteme gestört sind, in Ausnahmesituationen. Das heißt aber, das, was wir hier sehen, das, was in unseren Museen steht, das sind nicht Dokumente von einer normalen Erdgeschichte, sondern das sind eigentlich Momentaufnahmen von gestörten Ökosystemen. Nun muss man zugeben, wir haben nichts Besseres als diese Fossilien. Aber man muss sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man jetzt basierend auf diesen Fossilien die Erdgeschichte rekonstruieren will. Wir haben nicht den Normalfall, sondern wir haben sozusagen Dokumente von Ausnahmesituationen. Ich möchte Ihnen ein kurzes Beispiel, das manche von Ihnen kennen. Da haben Sie schon einmal von Quastenflosser Latimeria gehört. Das ist so ein Paradebeispiel auch im Biologieunterricht. Da gibt es Filmchen, da hat man früher geglaubt, glaubt man heute nicht mehr, das war der Fisch, der vom Wasser ans Land ging. Aber ich will Ihnen vom Quastenflosser etwas anderes erzählen. Vom Quastenflosser kennen wir aus tiefen Schichten Fossilien. Und plötzlich gibt es keine Fossilien mehr und auch höher, keine Fossilien mehr vom Quastenflosser. Und für die Fachleute war klar, der Quastenflosser ist ausgestorben. Dann gab es eine große Überraschung, als ein Europäer plötzlich in Afrika auf einem Markttisch einen nicht mehr ganz frischen, aber immerhin noch zu Nahrungszwecken angebotenen Quastenflosser gesehen hat. Der hat gedacht, er traut seinen Augen nicht. Der hat ihn gekauft, eingepackt, nach England geschickt. Dort gab es eine Professorin, die Spezialistin war für Fische und hat ihn der geschickt. Die hat ihn ausgepackt und hat gesagt, keine Frage, das ist ein Quastenflosser. Da hatte die Wissenschaft ein Problem, den darf es eigentlich gar nicht geben. Ausgestorben. Nun, inzwischen wissen wir, es gibt natürlich noch Quastenflosser. Das Problem ist, ein deutscher Verhaltensforscher hat sich sogar extra ein U-Boot gebaut, ein spezielles U-Boot, und hat inzwischen Verhaltensstudien gemacht. Es gibt bei Madagaskar und im Indischen Ozean gibt es Populationen von Quastenflosser, aber die leben in großen Tiefen an Steilwänden. Das ist der Grund, warum man die nie gefangen hat. Weil man dort mit den Netzen, mit den Fischereitechniken eigentlich nicht hinkommt. Und was sagen jetzt die Paläontologen? Das heißt, der Quastenflosser kann nicht ausgestorben sein. Wie erklären die, dass es hier keine Fossilien von Quastenflossern gibt? Nun, die sagen, naja, da muss es natürlich Quastenflosser gegeben haben. Aber die haben einfach in Bereichen gelebt, da haben sich keine Fossilien gebildet. Zugegeben, das ist keine wirklich gute, starke Erklärung, aber eine Erklärung. Aber daran sehen Sie, wenn es den Menschen nur hier oben gibt, dann ist das ein ganz klares Zeugnis. Hier hat der Mensch gelebt. Aber wenn wir den Menschen hier nicht finden, müssen wir vorsichtig sein mit der Behauptung, hier hat er nicht gelebt. Vielleicht hat er auch nur in Gegenden gelebt, wo es keine Fossilien gab. Könnte sein. Übrigens nochmal ein Beispiel. Ich habe das schon erwähnt, Bernstein, das ist ein Thema, das mich interessiert. Das ist ein Bernstein, der ist im Original, das täuscht hier etwas. Ich kriege den in der Größe zwischen Zeigefinger und Daumen. Der liegt in New Jersey im Museum. Und damit man da auch ein bisschen was erkennen kann, haben sich Kollegen die Mühe gemacht, es umzuzeichnen. In diesem kleinen Bernstein gibt es 62 verschiedene Insekten bzw. Teile von Insekten. Fühler, hier Beine, Flügel, Magen, Spinnen, Mücken, Käfer, Ameisen. Auch so ein Zeichen. Ist das eine Dokumentation von einer normalen Situation? Kommt das bei Ihnen im Garten permanent vor, dass auf dieser Fläche, auf einer solchen Fläche, 62 verschiedene Insekten dieser Größe sich versammeln und tummeln? Ist das nicht eher ein Hinweis darauf, da hat irgendetwas nicht gestimmt, was auch immer, aber hier hat irgendetwas nicht gestimmt. Nun, es gibt ein zweites Argument, das die Biologen vorbringen, und wenn sie sagen, das haben wir alles verstanden. Wir haben das heute Nachmittag, habe ich das schon mal kurz gesagt, Hundezucht, ganz verschiedene Varianten von Hunden. Und wir wissen, wie das funktioniert. Zufällige Änderung im Erbgut und man kriegt aus einem wolfsähnlichen Wesen einen Pudel. Übrigens, die ganzen Hunde, egal ob sie eine Dogge nehmen oder so eine umgebaute Taschenratte, die haben ein Erbgut, das sich nur um 0,1% unterscheidet. Ja, und riesige Unterschiede im Aussehen und sind genetisch praktisch identisch. Und jetzt sagen die Kollegen, naja, wenn wir diese kleinen Änderungen über Jahrmillionen aneinanderreihen, dann kommen wir nicht nur vom Schäferhund zum Pudel, sondern dann kommen wir vom Bakterium zum Menschen. Aber das ist Gedanke, das ist Hypothese, das ist Theorie. Was wir wissen ist, Hund bleibt Hund, Taube bleibt Taube. Das ist unsere Erfahrung. Das habe ich heute Nachmittag schon kurz gesagt. Richard Lenski, ein amerikanischer Mikrobiologe, der macht Evolutionsexperimente mit Mikroorganismen, mit E. coli. Er hat in langjähriger Arbeit inzwischen 40.000 Generationen von E. coli. Und auch nach 40.000 Generationen bleibt E. coli E. coli. Also man sieht keine Hinweise, dass aus diesem Bakterium langsam so etwas wie eine Hefezelle oder etwas Ähnliches wird. Das bleibt E. coli. Das heißt, alle unsere Erfahrung zeigt, dass mag eine interessante Idee sein, aber mit unserer Erfahrung stimmt es nicht zusammen. Was wir sehen, ist etwas, was man als Mikroevolution bezeichnen könnte. Veränderungen in kleinen Bereichen, aber nicht über alle Grenzen hin. Also obwohl diese Idee sozusagen als die alleinige wissenschaftliche Erklärung heute gilt. Und die würde in der Tat Gott weitgehend arbeitslos machen, wenn das wirklich so funktionieren würde. Ist aber bis heute nicht mit unseren Erfahrungen, durch unsere Erfahrungen gedeckt. Nun, hat die Wissenschaft Gott abgeschafft? Es gibt eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die das behaupten. Ich möchte Ihnen einige Argumente vorstellen. Das ist Peter Atkins, ein Chemieprofessor in England und ein hervorragender Lehrbuchschreiber. Also Chemiestudenten kommen an ihm nicht vorbei, aber er hat didaktisch hervorragende Lehrbücher geschrieben. Leider ist er im Blick auf den christlichen Glauben ein großer Spötter. Er hat geschrieben, die Menschheit sollte akzeptieren, dass die Wissenschaft die Rechtfertigung für den Glauben an Sinn und Zweck des Kosmos beseitigt hat. Und dass das Überleben des Glaubens an einen Zweck nur dem Gefühl zu verdanken ist. Also er würde sagen, Menschen, die in der Schule aufgepasst haben, die pfiffig, die klug sind, die brauchen nicht an Gott glauben. An Gott glauben Menschen, die die Dinge, die wir heute wissen könnten, nicht wissen. Ein Kollege von ihm ist der schon erwähnte Richard Dawkins. Er hat in Oxford einen Lehrstuhl für die Popularisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Das ist seine Aufgabe. Er soll also wissenschaftliche Erkenntnisse verbreiten, dafür sorgen, dass die Menschen das wissen. Und das tut er auf eine eigentlich sehr gute Weise. Also methodisch. Man muss mal seine Bücher lesen. Also wer das kann, möglichst auf Englisch, in seiner Originalsprache, das ist wirklich toll zu lesen. Aber was er schreibt, ist manchmal schlimm. Etwas, was er geschrieben hat, ist, der Glaube ist eines der großen Übel der Welt, vergleichbar mit dem Pockenvirus, aber schwerer auszurotten. Davon ist er wirklich überzeugt. Also so redet er. Und dann merken Sie auch, wenn jemand so formuliert, so spitz formuliert, das ist ungeheuer packend, so zu lesen. Aber natürlich schlimm in der Auswirkung. Er hat dieses Buch geschrieben, Der Gotteswahn, das zum Bestseller geworden ist, weltweit, auch in Deutschland. In diesem Buch stellt er zum Beispiel die Behauptung auf, der Glaube ist blind. Also so nach dem Motto, Glaube heißt nicht wissen. Und er stellt dagegen, die Naturwissenschaft, die gründet auf Beweisen. Nun kann man dagegen etwas sagen. Ich habe ein interessantes Gespräch verfolgt. Richard Dawkins hat eine öffentliche Diskussion geführt mit einem Kollegen, mit John Lennox, einem Mathematikprofessor aus Oxford. Und John Lennox ist bekennender Christ. Und er hat, bei ihm habe ich ein interessantes Argument gefunden. Und zwar sagt er, nach all unserer Erfahrung können wir für Dinge, die wir beobachten in der Welt, vernünftige Erklärungen finden. Wenn unsere Welt einfach nur zufällig entstanden ist, dann ist das überhaupt nicht zu erwarten. Warum können wir vernünftige Erklärungen finden? Und John Lennox sagt, das ist erklärungsbedürftig, dass wir unsere Welt vernünftig erklären können. Warum ist das so? Das ist alles andere als selbstverständlich. Und John Lennox sagt, Gott ist dafür eine vernünftige Erklärung. Damit kann man nicht Gott beweisen, aber Gott ist eine vernünftige Erklärung dafür, dass wir vernünftige Erklärungen finden. Wenn Gott geplant, durchdacht etwas geschaffen hat, dann ist es naheliegend, dass wir zumindest teilweise die Gedanken Gottes nachvollziehen können in seinen Werken. Dass wir Gesetzmäßigkeiten, dass wir vernünftige Dinge auch finden. Das ist kein Beweis für Gott. Aber es ist nicht so, dass man das einfach unwidersprochen stehen lassen muss und als Christ einfach nur den Kopf einziehen kann und hoffen kann, hoffentlich sieht mich keiner. Nein. Richard Dawkins sagt auch, Naturwissenschaften stützen Atheismus und nicht den christlichen Glauben. Nun, da haben wir heute Nachmittag und auch vorher kurz schon einiges gelernt. Als Naturwissenschaftler mit seiner naturwissenschaftlichen Kompetenz hat Richard Dawkins zum Thema Gott überhaupt nichts zu sagen. Weil er nämlich als Naturwissenschaftler mit der Methode arbeitet, dass Gott draußen bleibt vor der Tür. Naturalismus. So tun, als wäre Gott nicht da. Und dann ist es unlogisch, dann ist das ein Zirkelschluss, wenn man dann am Ende sagt, jetzt habe ich bewiesen, Gott brauche ich nicht. Moment mal, das ist kein Beweis, dass es Gott nicht gibt, sondern das heißt nur, du hast ordentlich und konsequent gearbeitet, weil du so angefangen hast, als ob es Gott nicht gäbe. Und dann ist es selbstverständlich, dass es am Ende auch so ist. Aber das heißt, eigentlich muss jemand, darf niemand mit Naturwissenschaft oder aufgrund von naturwissenschaftlicher Kompetenz etwas über Gott sagen. Weil er als mit seiner naturwissenschaftlichen Methode Gott ignoriert. Richard Dawkins hat allerdings insofern recht, dass es viele Naturwissenschaftler gibt, die Atheisten sind. Insofern hat er schon recht. Aber die Formulierung so ist falsch. Und man kann ihm auch entgegenhalten, es gibt viele anerkannte Naturwissenschaftler, die persönlich Gott bezeugen. Also so wie es Naturwissenschaftler gibt, die Atheisten sind, überzeugte Atheisten sind, gibt es natürlich auch andere Beispiele. Ich möchte Ihnen einige nennen. Das ist einer, von dem bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ob er wirklich Christ ist. Dazu weiß ich zu wenig von ihm. Melvin Calvin, ein amerikanischer Biochemiker, hat den Nobelpreis bekommen. Er schreibt in einem Buch, bei meinem Versuch, den Ursprung dieser Überzeugung zu ermitteln, scheine ich ihn in einem Grundgedanken zu finden, der vor 2000 oder 3000 Jahren entdeckt und in der westlichen Welt zuerst durch die alten Hebräer artikuliert wurde, nämlich, dass das Universum von einem einzigen Gott regiert wird und nicht das Produkt der Launen vieler Götter ist, von denen jeder seine eigene Provinz nach seinen eigenen Gesetzen regiert. Diese monotheistische Sicht, also dass nur ein Gott ist, scheint die historische Grundlage der modernen Naturwissenschaft zu sein. Ich halte das für interessant. Das sagt ein anerkannter Naturwissenschaftler: geschichtlich gesehen wurzelt, zumindest in Europa, wurzelt die Naturwissenschaft in einem christlichen Weltbild. Oder anders gesagt, ohne christliche Tradition gäbe es in Europa die Naturwissenschaften nicht so, wie wir sie kennen. Ich halte das für einen ganz interessanten Gedanken. Also das kann man sich auch merken, wenn dann immer so getan wird, als wäre der christliche Glaube antiwissenschaftlich oder wissenschaftsfeindlich, zerstörend für die Wissenschaft. Das ist zumindest ungeschichtlich. Oder der vermutlich zurzeit bekannteste Naturwissenschaftler Francis Collins, das ist derjenige, der das Projekt geleitet hat, indem man das Erbgut des Menschen entschlüsselt hat. Francis Collins ist bekennender Christ, er ist in Amerika Mitglied einer Baptistengemeinde und in einem Buch schreibt er: Die Wunder der Natur sowie die ihr zugrunde liegende Ordnung weisen auf Gott als Schöpfer hin. Oder der jüngste Nobelpreisträger, also nicht im Alter, der Gerhard Erdl ist schon ein bisschen älter, aber er hat im vergangenen Jahr den Chemie-Nobelpreis bekommen, ist übrigens gebürtiger Stuttgarter, und er hat in einem Interview Folgendes gesagt: Das Leben ist ein gewaltiges Wunder. Wir nähern uns wissenschaftlich den Erklärungen an. Aber eine Frage bleibt doch immer bestehen: Warum das alles? Hier glaube ich an Gott. Sehen Sie, das halte ich auch methodisch für ordentlich, für ehrlich. Da ist ein begeisterter, ein erfolgreicher Naturwissenschaftler, der sagt: Leben, das ist ein ungeheuer spannender Forschungsgegenstand. Und wir können begeisternd viel heute über das Leben sagen. Wir haben vieles verstanden. Aber da bleiben viele offene Fragen. Und dann sagt er ganz persönlich, gar nicht als Nobelpreisträger Gerhard Erdl, sondern als Mensch, hier sagt er: Hier glaube ich. Ich persönlich, hier glaube ich an Gott. Das halte ich für ehrlich und für vorbildlich, auch in der Art, wie man hier Stellung bezieht. Da wird nicht großkotzig gesagt, die Naturwissenschaft hat Gott eigentlich überflüssig gemacht. Ich möchte auf ein Buch hinweisen, das ich hinten ausliegen habe, eben jener John Lennox, dieser Mathematikprofessor von Oxford. Er hat ein Buch geschrieben unter dem Titel »Hat die Wissenschaft Gott begraben?« und hat hier in diesem Buch sehr, ich würde sagen, verständlich auch Argumente ins Spiel gebracht, wie man solche Dinge auch für sich selber durchdenken kann und in Gesprächen dann auch darauf eingehen kann. Vielleicht noch zwei Dinge. Ein Philosoph, der in Deutschland sehr bekannt ist, Norbert Hörster. Er hat ein kleines Büchlein geschrieben, Die Frage nach Gott, und behandelt dort diese Frage als Philosoph. Und da macht er zuerst das, dass er sagt, was meine ich eigentlich, wenn ich von Gott rede? Und er sagt, nach theistischem Verständnis ist Gott das einzige, ewige, personale, körperlose, höchst vollkommene Wesen, das die Welt erschaffen hat, sowie erhält und lenkt. Das ist seine Definition von Gott. Und dann reflektiert er in diesem Büchlein: Ist das ein vernünftiger Gedanke? Kann ich diesen Gott denken? Kann der wirklich sein nach dem, was ich mir vorstelle? Und er kommt am Ende zum Schluss. Es gibt keine ausreichenden rationalen Gründe, an die Existenz Gottes zu glauben. Das ist seine persönliche Schlussfolgerung, nachdem er als Philosoph über diese Frage nachdenkt. Es war für mich interessant, danach zu lesen, biografisch. Er sagt im Vorwort, dass diese Frage ihn seit den Schulzeiten begleitet, dass er mit seinen Lehrern darüber diskutiert hat. Er war in einer Jesuitenschule. Und vielleicht ist es ihm ähnlich gegangen. Ich habe in Konstanz aus Interesse auch philosophische Seminare besucht. Und ich war in der Sprechstunde bei einem Philosophieprofessor, weil ich mit manchen Dingen, ich wollte mit ihm einige Dinge diskutieren, die er im Seminar gesagt hatte. Dann hat er mir gesagt, wissen Sie, über Gott brauchen Sie mir nichts erzählen. Ich war als Schüler in einer Schule und wurde von Nonnen und Mönchen unterrichtet. Und ich habe genug davon. Ich brauche das nicht mehr. Ich glaube, die Entscheidungen hier, und das fordert mich auch als Mensch, als Christ wieder heraus, diese Entscheidungen fallen letztlich nicht in der Philosophie, sondern die fallen im Leben, wo ich Menschen begegne. Und diese Erfahrungen, die der Konstanzer Philosophieprofessor oder auch Norbert Hörster gemacht haben, stellen an mich die Frage, wie werden Menschen geprägt, die durch mich etwas von Gott erfahren? Bin ich ein abschreckendes Zeugnis für Gott? Haben Menschen, die von mir etwas, an mir etwas von Gott erleben, die Nase voll? Es gibt auch andere Beispiele. Robert Spemann, auch ein bekannter Philosoph, er ist Katholik. Er hat einen Aufsatz geschrieben, das unsterbliche Gerücht, und das gibt es auch als kleines Büchlein. Und darin schreibt er unter anderem, dass allerdings in der Welt selbst Spuren dieses Ursprungs und Hinweise auf ihn zu entdecken sind, gehört ebenfalls mit zu dem Gerücht. Und das allein ist der Grund, warum man verschiedene Sätze über Gott sagen kann. Er sagt also, es fällt einfach auf, von diesem Gott reden die Leute. Es gibt Leute, die sind von diesem Gott sehr überzeugt, das kann ich nicht einfach ignorieren, auch als Philosoph nicht. Und dann sagt er, für den, der an Gott glaubt, wird aus der wahrscheinlichen Hypothese, dass Gott gibt, dass es Gott gibt, unvermeidlich Gewissheit, weil er betet. Man kann nicht im Ernst dauerhaft mit wachsender Intimität auf jemand hören und mit jemand sprechen, dessen Existenz den Status einer Hypothese hat. Also man merkt, das ist ein Philosoph, der kann nicht wirklich ganz normal reden, der braucht ein paar besondere Begriffe, aber ich denke, wir verstehen, was er meint. Lassen Sie mich zum Schluss kommen, indem wir wieder so einen Blick werfen auf einige biblische Linien. Wie sieht das aus? Wenn wir heute nach Wissen fragen, dann sind wir ganz schnell bei der Wissenschaft. Und ganz viele Vertreter der Wissenschaft, die tun so und behaupten das sehr laut, dass Gott wirklich tot ist, dass wir auf ihn verzichten können. So ein paar Aussagen aus der Bibel, wir können auch dort vieles über Wissen, über Weisheit lernen. Das sagt einer, der selbst in der Welt als ein hervorragendes Beispiel der Weisheit eines Weisen gilt. Salomo schreibt in Prediger 9, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen gar nichts. Auch das wäre ein spannendes Thema, Tod. Salomo sagt, die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Und worüber denken wir nach? Oder anders gesagt, welches Thema meiden wir wie kein anderes? Genau das. Mose in Psalm 90. So lehre uns denn zählen unsere Tage. Oder Luther übersetzt, Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Ja, auch die Frage, die Bibel sagt, fragt uns damit auch, mit welchen Themen beschäftigst du dich denn? Worüber denkst du nach? Ein Satz, der für mich ungeheuer tröstlich ist, Jakobus. Der setzt ja ein mit dem etwas provozierenden Satz, dass er sagt, wenn jemand aber in der Bedrängnis ist, wenn jemand versucht wird, dann freue er sich. Das geht uns nicht so leicht runter. Aber etwas später schreibt er dann, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Das macht mich zuversichtlich. Da gibt es eine Quelle, sagt Jakobus. Man kann Weisheit kriegen. Übrigens, Wissen, Erkenntnis ist in der Bibel schon ganz früh thematisiert. 1. Mose 2. Da macht Gott diesen Garten, gestaltet diesen Garten, setzt den Menschen rein. Und da gibt es diesen Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und jetzt, und da fängt es dann schon an, dass viele Zeitgenossen nicht mehr lesen. Mit Gott ist ja ganz oft die Vorstellung verknüpft, naja, das ist so ein alter Mann, der uns alles, was Spaß macht, verbietet. Das ist das, was viele Menschen vom Christsein wissen, dass man viele Dinge nicht darf. Aber dort, wo Gott zum ersten Mal mit dem Menschen redet, dort im Paradies, das Erste, was Gott dem Menschen sagt, ist, hier bitte, alles für dich, bedien dich, alles gehört dir. Du bist der Chef drüber. Das Erste, was Gott dem Menschen sagt, ist alles erlaubt, alles steht dir zur Verfügung. Und dann sagt er, da hinten, da steht ein Baum. Und ich will, dass du von diesem Baum die Finger lässt. Nicht, weil du den Magen verdirbst. Gott gibt überhaupt keine Erklärung. Gott sagt nur, wenn du dich an dem Baum vergreifst, dann sind wir geschiedene Leute, dann bist du getrennt vom Leben, dann wirst du sterben. Dann sehen wir, dann passiert das, was bei uns auch so oft passiert. Dann übersieht man, dass man so vieles hat. Dass Gott einem alles angeboten hat. Und dann wird der Blick so eng. Und man sieht nur noch diesen einen Baum da hinten, dass Gott alles verbietet. Dann wird die Versuchung so groß, wenn einem eingeflüstert wird, du musst gar nicht alles das tun, was Gott will. Du könntest sein wie Gott, unabhängig von Gott. Und machen wir uns nichts vor, dann machen wir genau dasselbe wie Adam und Eva, ganz genau. Paulus schreibt im Römerbrief, es ist gar nicht so, dass man von Gott nichts wissen kann. Im ersten Kapitel vom Römerbrief, da stellt Paulus die steile Behauptung auf, alle Menschen, ohne Ausnahme, alle Menschen sind Gott Rechenschaft schuldig. Und er spricht hier ganz besonders auch von den Heiden. Und wir würden ganz schnell, wie die Zeitgenossen von Paulus, sagen: Moment, Paulus, das ist nicht gerecht, das kann nicht sein. Du sagst doch, Gott ist gerecht. Wie kann Gott Menschen zur Rechenschaft ziehen, die nichts von ihm wissen? Und dann schreibt Paulus in Römer 1, Vers 19: Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen, hier sind die Heiden gemeint, ist unter ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung und wahrgenommen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das heißt, Paulus sagt, wer die Augen aufmacht und guckt, der bekommt intuitiv den Eindruck, da steckt einer dahinter, da hat einer die Finger im Spiel. Und Paulus sagt, die Heiden sind deshalb Gott Rechenschaft schuldig, weil sie aus dieser Erkenntnis nicht die Konsequenz ziehen, dass sie die Frage stellen, wer ist der, der das gemacht hat? Und sehen Sie, genau darin liegt die große Tragik, wenn heute flächendeckend in unseren Schulen, unseren Kindern beigebracht wird, das ist alles zufällig von selber entstanden. Da wird dieser Kanal zugemacht. Wenn Kinder heute und katastrophalerweise gerade die Klugen, je besser sie ausgebildet sind, umso genauer und sicherer wissen sie, das ist alles zufällig und von selber entstanden. Das ist eine Katastrophe. Da hat Gott sich erkennbar gemacht. Er hat seine Fingerabdrücke in seiner Schöpfung hinterlassen, damit wir ihm auf die Spur kommen. Wir machen sie kaputt. Und Christen lassen sich sogar so weit in die Enge treiben, dass sie sich nicht mehr trauen, das Zeugnis von Gott, dem Schöpfer, laut zu sagen. Wir sagen es nur noch, Hand aufs Herz, wir sagen es nur noch hinter verschlossenen Kirchentüren, wenn wir unser Glaubensbekenntnis sagen. Aber wer, bei wem ist das noch Bestandteil von seinem Zeugnis? Der Gott, an den ich glaube, der hat die Welt gemacht. Aber, und damit komme ich zum Schluss, es bleibt dabei, das Wort vom Kreuz, damit kann man keinen Blumentopf gewinnen. Das ist Torheit, das gilt als Torheit, das geht uns gegen den Strich. Und deshalb möchte ich Sie warnen. Glauben Sie nicht, wenn Sie noch 100 solcher Vorträge wie jetzt in den letzten Tagen hören, dass Sie dann sozusagen Ihre Tasche voll haben mit Munition und dann wieder getrost in den Alltag gehen und die Ihren Nachbarn und Arbeitskollegen um die Ohren hauen und dann bekehren die sich alle. Nein. Nein. Wir werden andere Menschen nicht überzeugen mit besseren Argumenten. Jesus hat seine Jünger nicht beauftragt, verteidigt mich. Bringt die Argumente vor und überzeugt die Leute. Nein, Jesus beauftragt seine Jünger, ganz schlicht seine Zeugen zu sein. Und Paulus hat uns nicht im Unklaren gelassen. Wir werden damit nicht Karriere machen. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben bei Jesaja, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott
in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt zu retten, die daran glauben. Ich möchte beten. Danke, lieber Herr, dass du dich nicht abschaffen lässt. Auch nicht durch das Gespött vieler kluger Leute nicht. Danke, dass du dich erkennbar gemacht hast, dass du deine Spuren hinterlassen hast, dass wir darüber staunen können, was du alles wunderbar gemacht hast, auch wenn wir wissen, dass diese Welt nicht mehr sehr gut ist, dass sie seufzt, dass sie sich nach Erlösung sehnt, Herr. Es sind noch so viele Spuren deiner Genialität erkennbar zu entdecken. Öffne uns immer wieder neu unsere Sinne, mach uns aufmerksam. Lass uns staunen über das, was du gemacht hast und gib, dass wir nicht beim Staunen bleiben, sondern dass wir das in Worte fassen, dass wir dich darüber loben, dass wir dir darüber die Ehre geben, dass wir davon nicht mehr schweigen können, dass wir das auch unseren Mitmenschen zeigen können, sie aufmerksam machen können auf das, was du gemacht hast. Herr, gib uns den Mut dazu, gib uns die rechten Worte dazu, gib uns deinen Geist und Herr, dann schenk du auch immer wieder das Wunder, dass Menschen die Augen geöffnet bekommen und sehen lernen und dich erkennen. Danke, dass du dieses Wunder bei uns vollbracht hast. Wir loben und wir preisen dich darüber. Amen.